Guten Abend. Ich freue mich, dass ich wieder eine Bibelwoche bei euch machen darf. Dass ich wieder eingeladen wurde, nachdem ich schon mal da war. Das ist auch nicht selbstverständlich. Ganz herzlichen Dank für das Vertrauen und dass ihr jetzt auch gekommen seid wieder. Da fragt man sich immer, ja, kommen dann die Leute Montagabend in die Kirche und ja, es ist toll hier. Ich bin ganz überrascht immer wieder. Königswalde ist für mich so ein, wie ein Wunderort. Also so etwas habe ich noch gar nie erlebt. Eine Kirche, die so lebendig ist, in dörflicher Gegend eigentlich. Das ist wirklich sehr erfreulich und es freut mich, dass ich mit euch jetzt diese Woche verbringen darf. Diese Bibelwoche steht unter dem Motto, da berühren sich Himmel und Erde. Ich muss vielleicht noch sagen, der ganze Prozess über diese 700 Kilometer ist ein bisschen schwierig mit der Themenfindung. Da geht alles via Mail und so. Und dann mache ich Vorschläge und dann kommen Vorschläge von euch her. Und dann ist dann halt das der Titel. So, jetzt auch von den einzelnen Predigten. Aber das werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall werde ich immer zu den Gleichnissen sprechen, die ausgeschrieben sind. Also nicht, dass ihr dann kommt und denkt, jetzt ist da morgen da der verlorene Sohn und jetzt hat er über etwas ganz anderes gesprochen. Übrigens, täuscht euch nicht, wenn ihr denkt, ihr kennt diese Gleichnisse, die bekannt sind, in- und auswendig. Manchmal kann man doch noch wichtige Sachen entdecken. Also Himmel und Erde berühren sich und genau so ist es, wenn wir Jesus begegnen. Genau da berühren sich Himmel und Erde. Er ist vom Himmel zu uns gekommen und von der Herrlichkeit beim Vater kam er in die Endlichkeit dieser Welt. Und im Johannesevangelium wird das sehr schön beschrieben. Da heißt es, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Gott wurde Mensch in Jesus Christus und deshalb begegnet uns in Jesus immer ein Stück Himmel, weil er von da kam. Und diese Woche werden wir uns mit Geschichten beschäftigen, die Jesus erzählt und die auch immer etwas mit dem Himmel zu tun haben. Wir beginnen mit dem bekanntesten Gleichnis oder einem der bekanntesten, der verlorene Sohn, morgen ist ja auch sehr bekannt, mit dem barmherzigen Samariter. Übrigens, ich schalte da ja immer vorwärts. Jetzt kann es sein, dass ich das vergesse, das ist mir am Sonntag auch passiert, dann ist einer nach vorne gestürmt, ein Laptop und hat dann das nachgestellt, dass wir wieder an der richtigen Stelle sind. Aber ihr dürft mir ruhig ein Zeichen geben und sagen, du hast nicht geschaltet. Jeder Bibelvers, den ich lese, muss hier vorne stehen. Und wenn ihr was Falsches steht, statt dass ihr 10 Minuten lang denkt, warum schaltet der falsch und nicht mehr hört, was ich sage, dann sag mir lieber, hey, schalt mal, du bist nicht mehr am richtigen Ort. Wenigstens mit dem PowerPoint. Sonst vielleicht schon. Also, nur keine Hemmungen, ich habe damit gar keine Probleme. Mir ist das lieber, weil ich mache es ja, dass man das mitverfolgen kann. Diese Geschichte vom barmherzigen Samariter wird oft als Begründung, als das herausragende Beispiel für Diakonie verwendet. Sozusagen das Gleichnis für Diakonie. In meinen Augen hat das, was Jesus erzählt, mit Diakonie fast nichts zu tun. Aber lesen wir zuerst diesen Abschnitt. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Meister, fragte er ihn, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz? Was liest du? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Hingabe, mit aller deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen. Deshalb fragte er, ja, und wer ist denn mein Nächster? Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Und dann machten sie sich davon. Zu sie dem Wirt, sorge für ihn, sagte er, und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Was meinst du? Fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien ist dem, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste gewesen? An sich keine schwierige Frage. Er antwortet, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ein Gesetzeskundiger, also einer, der sich in der Bibel gut auskannte, ein Theologe der damaligen Zeit, kommt zu Jesus und stellt ihm die wichtigste Frage, die ein Mensch überhaupt stellen kann. Meister, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Ihm war offensichtlich klar, dass es ein Leben nach dem Tod, ein ewiges Leben gibt. Ewiges Leben ist ein Begriff der Qualität, denn das Gegenteil zum ewigen Leben ist ja nicht endliches Leben, das Gegenteil zum ewigen Leben ist der ewige Tod oder die ewige Strafe. Jeder Mensch lebt nämlich ewig. Es fragt sich nur, wo er diese Ewigkeit verbringt. Jesus sagte das einmal so. Kann man doch nicht daran glauben, dass die oben da alle rumfliegen. Gibt's ja gar nicht. So denken viele Menschen. Aber wenn das kein Quatsch ist, natürlich das mit dem Fliegen ist ein Quatsch, aber wenn es kein Quatsch ist, wenn nachher nicht alles aus ist, ich habe meinen Vater vor dem Sterben noch darauf angesprochen und habe gesagt, ob er jetzt wisse, wo er hinkommt, dann sagt er, es ist aus. Und dann sage ich, ja, aber in der Bibel steht doch etwas anderes. Die Bibel ist von Menschen geschrieben. Dann war das Thema für ihn abgehakt. Leider. Deshalb werden wir, weil das so ist, im Hebräerbrief auch zum Beispiel, haben diese Tatsache erinnert, sterben müssen alle Menschen, aber sie sterben nur einmal und danach kommt das Gericht. Ich wünschte mir, die Menschen würden diese Tatsache ernst nehmen, statt die Aussagen der Bibel lächerlich. Fragend kommt, weil er in einer inneren Not ist, sondern wir haben jemand, der hat nichts anderes im Sinn, als Jesus eine Falle zu stellen, damit er ihn auch heranklagen kann und dass sie ihn richten können und kreuzigen, so wie sie es dann schlussendlich getan hat. Er hat ihn auf die Probe gestellt. Es hat ihn gar nicht interessiert, ob er ein ewiges Leben bekommt. Da komme ich dann noch dazu. Er wollte einfach Jesus in eine Falle locken. Jesus überraschte diesen Mann mit der Gegenfrage, was steht im Gesetz, was liest du dort? Du bist ja Theologe, du bist gebildet, was meinst denn du? Und er war tatsächlich ein hervorragender Theologe, denn er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das steht nirgendwo im Alten Testament zusammengefasst, sondern das ist, eines kommt aus dem 5. Buch Mose und die andere Aussage aus dem 3. Buch Mose. Vielleicht hätten wir gesagt, wir müssen die 10 Gebote halten oder die Reinheitsgesetze. Aber dieser Mann war ein ausgezeichneter Theologe. Er wusste, um was es eigentlich geht. Es geht um eine Grundhaltung. Es geht nicht. Der Gesetzeslehrer hatte nun Jesus gezeigt, dass er ein hervorragender Theologe ist. Und Jesus gibt ihm recht vorbehaltlos, du hast richtig geantwortet. Perfekt. Besser kann man es nicht sagen. Und bestimmt fühlte sich der Gesetzeslehrer ein bisschen geschmeichelt, aber gleichzeitig war er vermutlich auch enttäuscht, weil er wollte ja Jesus in eine Falle locken. Das ist ihm jetzt noch nicht gelungen. Und Jesus fügt nun einen ganz kleinen Satz hinzu. Und dieser eine Satz ist der vernichtende Satz für diesen Mann. Tu das und du wirst leben. Tu das und du wirst leben. Es ist richtig, was du sagst, und wenn du es tust, wirst du ewiges Leben bekommen. Der Gesetzeslehrer wusste das natürlich auch, denn er kannte das Alte Testament sehr gut. Da steht im dritten Buch Mose, wer meine Gebote und Weisungen befolgt, bewahrt sein Leben. Nicht nur, wer sie kennt. Echter Glaube zeichnet sich nicht dadurch aus, dass man viele richtige Dinge weiß, sondern dass man sie im Leben auch tut. Tu das und du wirst leben. Echter Glaube ist keine Wissenschaft, sondern eine Täterschaft. Von Jesus wissen, das war eine viel diskutierte Frage unter den Schriftgelehrten. Wer ist mein Nächster? Schon eine wichtige Frage. Und der Nächste für einen Schriftgelehrter war in der Regel nur ein Jude und nur der Jude, der sich an die Gesetze hielt wie er. Und die anderen waren eben keine Nächsten und die konnte man dann eben anders behandeln. Und deshalb war das eine wichtige Frage, wer ist mein Nächster, an wem kann ich einfach vorbeilaufen, um nichts zu tun, über welche kann ich mich quasi wie erheben und bei welchem muss ich aufpassen. Wer ist mein Nächster, den ich ernst nehmen muss? Eine wichtige Frage. Und Jesus antwortet ihm jetzt nun nicht mit einem Lehrsatz, sondern erzählt diesem Mann eine einfache Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho. 1000 Höhenmeter sind das, Jerusalem. Sie hätte nämlich sagen können, sorry, wir können den nicht an, deshalb tot. Wenn wir den anlangen, dann sind wir verunreinigt, dann können wir unseren Dienst in Jerusalem im Tempel nicht tun. Halbwegs hätten sie eine Ausrede gehabt. Aber Jesus lässt eben diese beiden Männer von Jerusalem nach Jericho runterlaufen. Da haben sie schon alles hinter sich. Sie könnten also helfen, wenn sie wollten. Der Gesetzeslehrer wird über das Verhalten der Priester und Leviten nicht sonderlich erstaunt gewesen sein. Einerseits waren Priester und Leviten in den Augen der Schriftgelehrten nicht besonders hoch angesehen. Und andererseits ist es gut möglich, dass er sich ja selber auch so verhalten hätte? Das war ja nicht einer von ihnen. Das war eben vielleicht nicht sein Nächster. Nun kommt ein Samariter des Weges, also ein Mann, der von den Juden verachtet wurde und der als unrein galt, als einem Mischvolk, das eigentlich Juden nicht so akzeptierten. Auch er sah diesen halbtoten Mann am Boden liegen. Und dieser Anblick beelendete ihn. Er hatte Mitleid mit ihm. Einfach nur Mitleid. Menschliches Mitleid. Jetzt fragt Jesus diesen hervorragenden Theologen, was meinst du? Wer von den dreien ist dem, der unter die Räuber gefallen ist, der Nächste gewesen? Und wie es nicht anders zu erwarten ist, natürlich sagt dieser Mann, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Er hätte auch einfach sagen können, dass der Samariter dem Mann am nächsten war. Das wäre das Schnellste gewesen. Aber das macht es kompliziert, oder? Der Erbarmen mit dem anderen hatte und ihm geholfen hat. Wenn es direkt gesagt hätte, hätte er das Wort Samariter aussprechen müssen. Nur schon das wäre für ihn eine Verunreinigung gewesen. So ein Wort nimmt man schon gar nicht in den Mund. Also muss es umschreiben. Und damit entlarvt Jesus die Vorurteile und den Hass seines Herzens gegenüber Samaritern und er zeigt ihm damit, dass er offensichtlich nicht imstande ist, das Gebot der Nächstenliebe zu befolgen. Und so fordert ihn Jesus erneut auf, geh und mach es ebenso. Und jetzt kommt das Problem. Das einzige Mal im ganzen Neuen Testament, dass wir durch Werke in den Himmel kommen. Irgendetwas kann nicht stimmen. Man spricht dann halt immer ein bisschen vom Samariter und von Nächstenliebe und so. Aber eigentlich, wenn man das nüchtern betrachtet, müsste man davon ausgehen, dass Jesus sagt, dass wir durch gute Werke in den Himmel kommen. Und unsere Frage lautet dann, müssen wir Armen und Hilfsbedürftigen helfen, um in den Himmel zu kommen, um ewiges Leben zu bekommen? Versteht mich nicht falsch. Selbstverständlich gefällt es Gott, wenn wir Menschen helfen. Im Alten Testament steht, wer die Schwachen unterdrückt, beleidigt ihren Schöpfer, wer Hilflosen beisteht, ehrt Gott. Natürlich gefällt das Gott. Und deshalb gibt es auch viele christliche Werke, die benachteiligten armen Menschen helfen, das ist urchristlich. Ich sage nicht, dass das nicht christlich ist und dass es nicht unser Auftrag ist. Ich sage nur, ich meine, dass Jesus das hier nicht erklärt mit diesem barmherzigen Samariter. Weil sonst wären Werke die Eintrittskarte in den Himmel. Und wenn Jesus das so lehrte, dann würde das tatsächlich bedeuten, dass wir durch gute Werke ewiges Leben bekommen. Und das wäre dann die einzige Stelle in der Bibel, die ein soziales Evangelium verbindet. Aber das kann Jesus nicht gemeint haben, denn das würde allen anderen Aussagen in der Bibel widersprechen. Paulus stellt klar fest, wir gehen davon aus, dass man aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt wird, und zwar unabhängig von Leistungen, wie das Gesetz sie fordert. Also das ewige Leben kann nicht verdient werden. Das ewige Leben ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Das ist tiefstes Evangelium. Aber warum sagt Jesus diesem Gesetzeslehrer das nicht? Betrachten wir kurz nochmal den Verlauf dieses Gesprächs. Dieser Mann wollte Jesus in eine Falle locken. Und das wissen wir schon, da müssen wir, wenn wir in der Bibel lesen, müssen die Alarmglocken schon hochgehen. Wenn einer Jesus in die Falle locken will, dann wird Jesus ihm auch entsprechend antworten. Wenn jemand ganz offen zu Jesus kommt, so wie Nikodemus, sagt Meister, das ist ihm zum Glück nicht gelungen, das ist niemandem gelungen, im Neuen Testament, ist ganz interessant, diese Begegnungen sich anzuschauen. Jesus geht ihn natürlich nicht in diese Falle und dann geschieht das, was dieser Mann nicht erwartet hat. Jesus sagt, tu das und du wirst leben. Und plötzlich fühlt sich der Gesetzeslehrer angegriffen. Er will sich selbst rechtfertigen. Wenn er sich nicht angegriffen würde, hätte er einfach Fragen stellen, oder? Wer ist mein Nächster? So sucht. Aber jetzt steht er mit dem Rücken zur Wand. Jetzt will er sich rechtfertigen. Er sagt, Jesus, geh nicht so. So vorbehaltlos kannst du das nicht sehen. Dann erklär mir, wer ist denn mein Nächster? Und statt sich zu rechtfertigen, hätte dieser Mann kapitulieren können. Er hätte Jesus eingestehen können, dass er wohl weiß, wie man ewiges Leben bekommen könnte, aber wenn er ehrlich sei, könne er diese Gebote nicht. Ich kann es nicht tun. Und Jesus hätte ihm dann bestimmt gesagt, wie er ewiges Leben bekommt. So wie das auch seinen Jüngern sagte. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Zum Vater kommt man nur durch mich. Er hat es ihm gesagt. Er hätte diesem Mann gesagt, er soll ihm nachfolgen, dann würde er ewiges Leben bekommen. Aber eben, jener wollte nicht kapitulieren, sondern sich selber rechtfertigen und das mit der Frage, die unter den Gelehrten diskutiert wurde, wer ist mein Nächster? Und so erzählte ihm Jesus nun diese Geschichte vom barmherzigen Samariter und forderte ihn erneut auf, geh und mach es ebenso. Und damit gab Jesus diesem Mann nochmals die Gelegenheit, sein Unvermögen einzugestehen. Er hätte Jesus gestehen können, dass er so, zu solchem Tun nicht in der Lage sei, sein Herz nicht mit dieser Liebe gefüllt ist, sondern mit Hass, Stolz und Eifersucht. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich möchte nochmals betonen, dass das, was Jesus diesem Schriftgelehrten sagte, richtig war. Wer diese Gebote der Nächstenliebe, die Liebe zu Gott und der Liebe zum Nächsten, leben kann, bekommt ewiges Leben. Das Problem ist einfach, dass kein Mensch in der Lage ist, diese Gebote einzuhalten. Deshalb ist jeder Mensch auf die Gnade Gottes angewiesen, jeder. Ob gegen außen er gut ist oder nicht so gut, ist eigentlich egal. Jeder ist auf diese Gnade angewiesen. Nun könnte man Jesus vorwerfen, warum er ihm das nicht gleich so sagte. Er hätte doch dem das sagen können. Glaube an mich und du wirst leben. Aber dann wäre ihm, genau dann wäre er ihm in die Falle gegangen. Dann hätte er gesagt, er macht dich zu Gott. Was war das Urteil, mit dem man Jesus gekreuzigt hat? Ich finde es immer erschütternd. Gotteslästerung. Er hätte ihn, wenn Jesus ihm das gesagt hätte, was er Nikodemus gesagt hat, wertvoll die sind und dann fressen sie sie noch. Der Jesus hat genau das gemacht, was er in der Bergpredigt gesagt hat. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine. Sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Und genau das hat er getan. Wenn ihm Jesus ganz offen gesagt hätte, direkt, du schaffst das nicht und du brauchst Gnade und glaub an mich und du wirst leben, dann hätte er alles zertrampelt und hätte sich gegen Jesus gewandt und hätte ihn zerrissen. Jesus reagiert anders auf Menschen, die wirklich suchend sind. Hätte dieser Mann von Jesus wirklich wissen wollen, wie man ewiges Leben bekommt, dann hätte es ihm Jesus ganz direkt gesagt. Ewiges Leben bekommt man nicht durch gute Werke. Obwohl gute Werke Gott sehr gefallen. Und das eine urchristliche Tätigkeit ist. Aber ewiges Leben kann nicht verdient werden. Das ewige Leben ist und bleibt ein Geschenk Gottes. Und damit wir ewiges Leben bekommen, für das starb Jesus am Kreuz. Wenn jemand etwas getan hat für das ewige Leben, das ist einzig und allein Jesus. Du musst heute zu Jesus gehen, deine Schuld bekennen und ihm versprechen, dass du ihm nachfolgen möchtest. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Wer zu Jesus kommt, der bekommt ewiges Leben. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, für den Reichtum in deinem Wort. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du in diese Welt gekommen bist und für uns am Kreuz gestorben bist und wie du die Nächstenliebe einfach in faszinierender Weise ausgelebt hast, selbst diesem Gesetzeslehrer gegenüber. Hast du so geantwortet, dass wenn er einigermaßen bei Verstand gewesen wäre oder dir einigermaßen ein bisschen gut gesinnt, hätte er zur Einsicht kommen können und wirklich ewiges Leben bekommen.